Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Begeisterung und Kinder. Diese Verbindung leuchtet uns wohl recht schnell ein. Was ist mit Begeisterung und Erwachsenen? Kinder sind in der Regel schnell zu begeistern und mit Feuereifer bei der Sache. Bekannt geworden als intrinsische Motivation. Und bei Erwachsenen, da ist oft die Begeisterung auf der Strecke geblieben. Genau wie mit dem Lachen. Kinder lachen täglich bis zu 300 Mal. Erwachsene vielleicht noch 5 bis 10 Mal. So viele Zwänge und Erwartungen sind wahre Spiel- und Spaßverderber. Wie können wir unsere Begeisterung und unser Lachen hüten, pflegen und füttern? Professor Dr. Gerald Hüther, Forscher auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Neurobiologie, sagt, Begeisterung ist wie Dünger für das Gehirn. Also äußerst wichtig. Ich freue mich sehr, zu der Thematik Begeisterung André Stern in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. André Stern ist Botschafter der Kindheit und ich bin Lachbotschafterin. Welch wunderbare Kombination. Lieber André, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Du hast zu der Thematik das wunderbare Buch geschrieben Begeisterung, die Energie der Kindheit wiederentdecken. Bitte stell dich doch erstmal unseren HörerInnen vor.
Hallo, als erstes möchte ich mich bedanken für die Einladung und auch dafür, dass ihr jetzt diese Zeit diesem Thema widmen werdet, so hoffentlich mich vorstellen sollte ich jetzt. Na gut, also als gebliebenes Kind ganz gewiss, als 53-jähriges Kind ganz gewiss. Ich könnte natürlich auch einen Satz versuchen anzuwenden, den ich schon als Kind entwickelt hatte, weil ich ja bemerkt hatte, dass die Menschen immer wieder dieselben Fragen stellen. Und ich dachte, na, wenn ich die Fragen, die die Menschen eh stellen werden, wenn ich diese Fragen schon bei der Vorstellung beantworten könnte, da würde man ganz viel Zeit gewinnen, nicht wahr? Weil Kinder ja sehr pragmatisch sind. Und so hatte ich einen kleinen Satz zurecht gezimmert und der ging so, überall, wo ich ankam, ich war so um die 4 Jahre alt, überall, wo ich ankam, sagte ich immer Bonjour, guten Tag. Also ich bin in Frankreich aufgewachsen, wie man das gleich hört. Ich bitte auch um Nachsicht, was mein Deutsch betrifft, es ist eine heißgeliebte, aber andauernde Baustelle. Und ich bin also in Paris aufgewachsen, in Frankreich. Und überall, wo ich ankam, sagte ich also Bonjour, guten Tag. Mein Name ist André, weil ich ja wusste, dass die Leute eh fragen werden, wie ich heiße. Gut, mein Name ist André, ich bin 4 Jahre alt. Und das ist auch wichtig, denn ich wusste, dass man mich sonst fragen wird, wie alt ich bin. Und diese Frage übrigens, wie alt ein Kind ist, wenn ich jetzt hier da ein ganz klein wenig ausschweifen darf. Die Frage nach dem Alter ist auch sehr typisch von den Diskriminierungen, die unsere Kinder im Alltag erleben. Weil wenn du bestimmt die kleine Szene kennst, wo eine ältere Dame einem jungen Mädchen die Frage stellt, hallo Süße, wie alt bist du? Und die Süße antwortet, ich bin 4 Jahre alt, Madame, und wie alt bist du? Und die Dame antwortet, oh, das ist eine Frage, die man einer Dame wie mir nicht stellt, nicht wahr? Das heißt, es gibt Dinge, die sind für die Kinder gut und die Erwachsenen finden sie nicht gut. Wie zum Beispiel, stell dir vor, wir kennen uns überhaupt nicht. Ich begegne dir auf der Straße, fahre mit der Hand über dein Haar und sag: Mensch, ist sie brav, ist sie süß, wie du reagierst in deinem Alter, ich in meinem. Wow, hoffentlich heftig, weißt du, hoffentlich schreist du, hoffentlich fragst du, was mir einfällt und so weiter. Und das müssen aber unsere Kinder alltäglich ja erdulden. Das heißt, sie bemerken sehr früh, wirklich sehr früh in ihrem Leben, dass es Dinge gibt, die Erwachsenen für unannehmbar halten und die sie aber die Kinder alltäglich hin und annehmen müssen. Und das ist eine Diskriminierung. Das heißt, es gibt Dinge, die sind für dich gut und für die Erwachsenen nicht, und es gibt Dinge, die sind gut für die Erwachsenen und für die Kinder nicht. Und wir bemerken nicht, dass das eine Diskriminierung ist, das ist eine Ausgrenzung, und Kinder hassen Ausgrenzungen über alles. Das schmerzt ihnen so wie jedem Menschen, das schmerzt. Man sieht es in der Hirnforschung, du hast vorher Gerald Hüther zitiert, in der Hirnforschung wird uns gezeigt, dass sobald wir Ausgrenzung empfinden, dieselben Netzwerke in unserem Gehirn aufleuchten wie bei körperlichen Schmerzen. Also das ist dasselbe. So, also ich war bei der Vorstellung. Entschuldigung. Hallo. Bonjour, mein Name ist André. Ich bin 4 Jahre alt. Ich bin ein Junge und das musste ich unterstreichen, weil ich langes Haar hatte und Haarspangen auch und das Gesicht hatte, das 4-jährige Kinder haben. Das heißt, wo du nicht erkennen kannst, ob das ein Mädchen oder ein Bub ist und das auch nicht wichtig ist, weil es für diese Kinder selbst überhaupt nicht wichtig ist, weil die Kinder eine viel breitere Sicht haben als wir. Um es zusammenzufassen, würdest du einem Kind sagen, es gibt 8 Milliarden auf Genders auf Erden, so würden die Kinder das für normal halten und sagen, das ist ja genau, was ich ja beobachte. Und, aber das Ding ist, dass die Erwachsenen einen schrecklichen Schock erleben, wenn sie bemerken, dass sie sich geirrt haben in der Erkennung des Geschlechts eines Kindes. Und diesen, weißt du, diesen, oh, es tut mir leid, dass ich dich, Bub, für ein Mädchen gehalten habe, weil das war immer die Reaktion. Um diesem Schock vorzubeugen, sagte ich, also ich bin ein Bub. Und dann durfte ich auch wieder langes Haar haben. Das hat dann niemanden mehr gestört oder weniger gestört, als dass die Leute sich da haben ertappt gefühlt in ihrem Irrtum. So, also der Satz noch einmal. Guten Tag, mein Name ist André, ich bin 4 Jahre alt, ich bin ein Bub. Ich esse keine Bonbons. Das war wirklich so. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es in jedem Laden eine Schüssel voller Süßigkeiten, die wurde den Kindern hingehalten, sobald sie in den Laden traten. Dabei hatten die Kinder eine Auflage von zu Hause aus, die ganz genau war, nämlich nehme nie an Süßigkeiten von fremden Leuten. So, aber ich mochte sie nicht. Bonjour, guten Tag, mein Name ist André, ich bin 4 Jahre alt, ich bin ein Bub, ich esse keine Bonbons und ich gehe nicht in die Schule. Und das war. Das hat für ein wenig Aufruhr gesorgt damals und das tut es weiterhin. Und wenn ich jetzt eigentlich in diesem zweiten Anlauf diesen Satz genommen habe, um mich vorzustellen, dann deshalb, weil sich heute eigentlich nichts verändert hat. Bonjour, guten Tag, mein Name ist immer noch André. Ich bin zwar kein 4-jähriges Kind, aber ein gebliebenes Kind. Ich werde meistens zur Männlichkeit assoziiert, wohl oder übel. Ich esse immer noch keine Bonbons, unter anderem, was ich alles nicht esse. Und ich war nie in der Schule, was aus mir eine Ausnahme macht in unserer pädagogischen Landschaft. Dabei aber ist das das Banalste, was ein Kind überhaupt erleben kann. Der einzige Unterschied ist, dass ich im wahren Vertrauen habe aufwachsen dürfen, was ja ein unheimliches Glück ist, wofür ich unheimlich dankbar bin, aber ich kann nichts dafür. Es ist kein persönliches Verdienst. Ich habe nichts erfunden. Das macht mich nicht besonders, sondern ganz im Gegenteil, ganz banal vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet. Und deshalb bin ich jetzt als, wie du es vorher erwähnt hast, als Botschafter der Kinder, als Träger ihrer Stimme, als Botschafter der Kindheit unterwegs, mit der Hoffnung dazu beizutragen, dass wir in unserem Umgang mit Kindern ein wenig in eine neue Haltung kommen, in eine Haltung des Vertrauens. Nun, eine Haltung des Vertrauens, die kann man nicht einfach so haben, weil man es entschieden hat. Das ist etwas, das man anhand von Informationen entwickeln kann, die man sammelt und nicht, weil man das glaubt, was einer oder eine sagt. Und deshalb ist es dann meine Aufgabe, diese Informationen so gut wie möglich zu verbreiten. So. Das wäre es mit der Vorstellung.
Ja, eine interessante Vorstellung. Und dieser Satz, den du schon als Kind so geprägt hast, Ja, das ist interessant, dir nochmal so in diesen einzelnen Teilen zu betrachten, so wie du es gerade gemacht hast, ne, wodurch das ja auch entstanden ist, dass du dich genau so vorgestellt hast und dass es ja zum Teil sogar aktuell immer noch passt, bis hin zu den langen Haaren. Ja, du hast schon den letzten Satz, du warst nicht in der Schule. Das ist natürlich das Interessante, weil du sagst, das ist ja was sehr Ungewöhnliches. Und was ich so interessant finde, ist, dass du immer wieder betonst, dass deine Eltern sich ja nicht gegen etwas entschieden haben, sondern für etwas. Das finde ich total gut, weil wenn jemand hört, du, da war jemand nicht in der Schule, Mensch, wie geht das denn? Oder Schulpflicht und Pipapo und warum denn? Und was spricht dagegen? Und es war eben nicht das dagegen, sondern es ging um das für. Und ich glaube, das durchzieht vieles von dem, was du verbreiten möchtest. Magst du was dazu sagen?
Gerne. Und ich teile diese deine Meinung. Ja, vieles darüber. Also ich glaube nicht an Methoden. Haben nie daran geglaubt und werde nie daran glauben. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel universelle Lösungen geben kann. Ich glaube nicht, dass jemand dir eine Lösung verkaufen kann, die für dich und deine Konstellation funktioniert, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wir nur anhand unseres Bewusstseins, unserer Erkenntnisse und unsere Erkenntnisse der Konstellation, in der wir uns gerade befinden, die sich täglich verändert, weil man anderen Menschen gegenüber eine andere Person wird, weil ich ist viele. Ich ist viele, nicht diese Kleinigkeit, zu der man uns entwickelt hat. Und indem ich so viel ist, ja, und ich sage es bewusst so, ist, gibt es ja Tausende und Abertausende von Möglichkeiten. Und deshalb kann es keine vorgefertigte Lösung geben, die für mich und für dich funktioniert. Das kann es nicht sein. Nur du kennst die Nuancen eurer Konstellation, die Geschichten, die dazu führen. Folglich kannst nur du, nachdem du Informationen gesammelt hast, Entscheidungen treffen, die nur für euch in diesem Augenblick gültig sein können. Und deshalb glaube ich nicht an Methoden. Ich glaube auch nicht, also weil gar nicht in die Schule zu gehen, ist eine Methode, genauso wie in die Schule zu gehen. Und du kannst alle Nuancen von Methoden nehmen, die es gibt, mit italienischem Akzent, mit deutschem Akzent, mit freiem Akzent, mit demokratischem Akzent oder was auch immer alles. Es gibt so viele in diesem Gebiet, so viele Konzepte. Und das Problem ist eben, dass es Konzepte sind. Konzepte sind Ideen von Erwachsenen. Konzepte sind Ideen, die Erwachsene entwickelt haben, beruhend auf ihren Erfahrungen, die meistens nicht gut sind, aber sie gehen immer von sich und ihren Ideen, Hypothesen und Theorien aus und niemand geht eigentlich vom Kind aus. Und egal, welche Methode man jetzt beschreiben oder anpreisen will, für mich sind sie immer suspekt, weil für mich was anderes wichtig ist, das vorherkommt und viel entscheidender ist, dass wir nämlich die Haltung. Das beantwortet jetzt indirekt, noch indirekt deine Frage, aber ich komme gleich noch dazu. Aber ich musste zuerst diese Haltung in den Raum stellen, damit wir von diesem Punkt ausgehen, nämlich von einer Haltung des Vertrauens. Du brauchst eigentlich all die Informationen, die ich jetzt mit euch gerne teilen möchte, gar nicht, wenn du schon in dieser Haltung bist. Zum Beispiel wissen wir heute so vieles darüber, warum Spielen so entscheidend wichtig ist für die Kinder. Meine Eltern hatten diese Informationen nicht. Es gab diese Informationen damals nicht. Nichtsdestotrotz sind sie in so einer Haltung gewesen, in der sie sowieso das Spielen dermaßen respektiert haben, dass sie auch ohne Kenntnisse nichts dagegen unternommen haben. Weißt du? Und das ist ja der Punkt. Das ist nämlich die Haltung. Um das zusammenzufassen und noch einmal zu verdeutlichen, zu versuchen. Ich kenne Kinder, die nicht in die Schule gehen, aber ihre Eltern sind so sehr in der alten Haltung, in der Haltung der Angst, des Misstrauens und so weiter. Diese Eltern sind so sehr in der alten Haltung, denn sie sind so geworden, wie man sie gesehen hatte, als sie Kinder waren. Und das wäre hier der erste Schlüssel, den ich loswerden möchte, nämlich unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Und wir sind so geworden, wie man uns gesehen hat. Und wir sehen uns heute noch so an, wie wir als Kind angesehen worden sind. Und als ob das nicht schon Verhängnis genug wäre, wir schauen unsere erst eigenen Kinder auch so an, wie wir angesehen worden sind. So, diese Eltern also, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, sind so sehr in der alten Haltung, dass obwohl sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken, diese Kinder eine Kindheit erleben, die sehr derjenigen ähnelt von Kindern, die in die Schule gehen. Ich kenne hingegen Eltern, Die schicken ihre Kinder in die Schule, sind aber so sehr in der neuen Haltung, dass diese Kinder, obwohl sie in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr der ähnelt, die ich hatte oder die meine Kinder heute erleben. Weißt du, das ist schlussendlich die Haltung. Und meine Eltern aus verschiedenen Gründen, mein Vater ist Arno Stern, der Gründer eines Stück pädagogischen Welterbe, nämlich den Malort, der Gründer vom Malort, hatten alle Gründe, in dieser neuen Haltung zu sein. Und wie du sagtest, nicht gegen die Schule, denn beide hatten gute Erfahrungen mit der Schule gemacht, waren beide Musterschüler, hatten mit der Schule nicht abzurechnen, hatten nicht das Bedürfnis, ihre Kinder vor irgendetwas zu schützen, woran sie selbst gelitten hätten und so weiter. Nee, sie sind, wie du sagst, nicht gegen die Schule gewesen, haben nicht gegen die Schule oder gegen die Gesellschaft oder was auch immer. Denn sie waren noch nie gegen etwas. Sie haben nicht gegen die Schule entschieden. Sie haben sich für etwas entschieden, und zwar für die Rhythmen und Rituale ihrer Kinder, für die Veranlagungen ihrer Kinder, für das Vertrauen in die unendlichen Potenziale der Menschen, und die sind unendlich. Und es gibt dazu gute Gründe, für ihr Vertrauen in die Relevanz all unserer Prozesse. Für sie war es undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken. Sie hatten die Informationen nicht, die man heute hat, aber für sie war es undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken. Genauso undenkbar war es für sie, ein spielendes Kind in seinem Spielen zu unterbrechen. Und das charakterisiert, finde ich, ihre Haltung. Das zeigt auch die Gründe, warum sie uns nicht in die Schule geschickt haben, warum wir aber hätten in die Schule gehen dürfen, wenn wir gewollt hätten. Das war ja kein Dogma. Aber schlussendlich ist diese Geschichte nicht eine Geschichte davon, wie man in die Schule geht oder nicht geht, oder ob Schule gut ist oder schlecht ist, oder ob diese Methode besser ist als jene. Wie gesagt, es ist eine Geschichte der Haltung. Und danke, dass du mir Gelegenheit gibst, das zu unterstreichen. Das ist hier besonders wichtig.
Ja, und das denke ich eben auch. Es hat viel mit der Haltung zu tun, ne? Ansonsten sind es ja lauter Bausteine, die eben ja genauso individuell gebraucht werden, so individuell wie wir Menschen sind. Das wäre natürlich das Allerschönste, ne? Und ich habe durch die Literatur, also die Bücher, die ich von dir gelesen habe und deine Vorträge, die ich mir angehört habe, auch noch mal mehr begriffen, in welcher Hierarchie wir auch beim Lernen uns bewegen. Na, also es wird ja immer als erstes gefragt, kann das Kind schon schreiben, lesen, rechnen? Das sind ja so die Basics, ne? Und das bist du ja auch immer gefragt worden. Und ja, das ist eben eine ganz andere Herangehensweise. Du hast mal gesagt, für dich ist Spielen und Lernen ein Synonym. Und ja, die Frage ist halt, wie kann man trotzdem, ne, trotzdem, das ist ja mal die Frage, dann auch alle Basics dann lernen und damit in die Welt gehen, sprich Berufe und so weiter. Das ist immer die große Sorge, wenn man die Kinder nur spielen lässt. Das finde ich ganz spannend, wenn du das nochmal ausführst.
Also erstens, ich bin hier leider, leider, leider der Einzige, der die Frage beantworten kann. Und zwar aus erster Hand. Ja? Was wird aus einem Kind, das man 53 Jahre lang in seinem Spielen nicht unterbricht? Und das ist irgendwie sehr merkwürdig, dass ich hier der Einzige bin, der diese Frage beantworten kann. Weißt du, weil alle haben Vorannahmen diesbezüglich und stellen sich vor, was daraus wird und was entsteht, und alle haben so Ideen, alle haben so eine vorgefertigte Antwort, Vorannahmen, die sie von anderen übernommen haben, denn direkt und selbst hat es niemand erlebt, weißt du? Und das ist merkwürdig, weil das, wovor die meisten Angst haben, trifft ja nicht zu. Ich bin ein lebendiger Beweis dafür, obwohl ich nichts dafür kann, weißt du? So, also jetzt viele Fragen in deiner einen Frage. Also erstens, nicht in die Schule wird verstanden als alleine zu Hause mit den Eltern. Das ist Homeschooling, das ist Heimunterricht, das ist nicht das, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt gar keinen Unterricht. Also bis heute habe ich keine Sekunde Unterricht erlebt. Ich bin nie an einem Tisch gesessen und habe nie mal bei Lektion 1 angefangen. Hat noch nie stattgefunden in meinem Leben. Also überhaupt nicht Schule. Und überhaupt nicht zu Hause, denn nicht in die Schule zu gehen, gibt ja eben die Möglichkeit, der angeborenen Veranlagung aller Kinder zu widmen, nämlich in die weite Welt hinauszugehen. Die Kinder sind für die weite Welt gemacht. Sie wollen in die weite Welt hinaus den Unterschieden entgegen, denn die Unterschiede, die Verschiedenartigkeiten sind eben die gegenseitige Bereicherung, und das wissen die Kinder. Also das Schlimmste, was einem Kind passieren könnte, wäre, es bleibt zu Hause eingesperrt mit den Eltern und darf nur das wenige Wissen teilen, das die Eltern eben mitgebracht haben. Das wäre das Allerschlimmste. So, das ist nicht, was ich erlebt habe. Ich konnte in die weite Welt hinausgehen. Dazu kommt noch eben die merkwürdige Frage, die immer wieder, und weißt du, ich hätte über all die Themen überhaupt nicht nachgedacht. Ich wäre heute nicht unterwegs, wie ich es bin, wenn es die Fragen nicht gegeben hätte. Drum habe ich eine Vorliebe für Fragen und ich verstehe auch die Gründe, warum Fragen gestellt werden. Aber ich musste darüber nachdenken. Ich musste darüber nachdenken, warum fragen mich die Leute immer, wie ich alleine, also nicht alleine, da kommen wir gleich dazu. Also erstens nicht allein. Und zweitens haben sie immer gefragt, wie hast du alleine lesen, schreiben und rechnen gelernt, wie du vorher erwähnt hast. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe damals, ist, warum fragen sie mich lesen, schreiben und rechnen und nicht kochen, singen, tanzen?
Genau.
So, das sind die Hierarchien, die du erwähnt hast. Das sind, wir haben drei Materien, wir haben drei Fächer, die wir auf ein Podest so setzen. Das sind Lesen, Schreiben, Rechnen. Und die anderen sind weniger wichtig. Wir haben Hierarchien zwischen den Fächern, wir haben auch Hierarchien zwischen den Berufen. Und die meisten unter uns finden es besser, wenn das Kind Ingenieur oder noch besser Arzt oder Anwalt und warum nicht Astronaut wird. Und wir fänden es weniger gut, wenn das Kind Müllfrau werden möchte oder Bäcker. Weißt du? Und das heißt, diese Hierarchien haben wir, die Kinder aber nicht. Weißt du, die Kinder, die begeistern sich für den Beruf des Astronauten, wie für den Beruf des Bäckers, wie für den Beruf der Müllfrau genauso sehr. Sie begeistern sich regelrecht dafür, weil sie eben diese Hierarchien nicht kennen. Und das Spannende dabei ist, dass genau Lesen, Schreiben und Rechnen die drei Fächer sind, die du nicht lernen kannst, wenn du in unserer Welt lebst, in der Lesen, Schreiben und Rechnen so präsent sind, dass du denen nicht entgehen kannst. Und das Eigenartige dabei ist, dass niemand das weitergedacht hat, aber alle schon festgestellt haben, dass sie eine Muttersprache ohne Unterricht gelernt haben. Alle. Alle. Und zu einem gewissen Zeitpunkt, der eigen war, nach einer eigenen Didaktik, zweifelsohne, in einem eigenen Rhythmus und so weiter. Und bei allem verschieden, ja, so haben wir die Muttersprache gelernt, ohne Unterricht, aber nicht alleine. Wir haben diese Sprache nur gelernt, weil es Menschen gegeben hat um uns herum, die diese Sprache gesprochen haben, unter sich und mit uns. Das ist übrigens auch ein Ort, wo wir es, ich will nicht dazu sehr ausschweifen. So, ja, ich werde es doch loswerden, Entschuldigung. Das ist trotzdem ein Ort, wo wir sehen, dass wir eigentlich manchmal den Kindern das Leben schwerer machen. Weißt du, nämlich indem wir mit ihnen anders sprechen als mit Erwachsenen. Also ich sagte vorher, mein Ausgangspunkt war folgender. Es gab Leute um uns herum, die diese Sprache unter sich gesprochen haben und andere auch mit uns. Und das Ding ist, dass die Kinder noch gar nicht wissen, ob gewisse Klänge, ja, dasselbe bedeuten oder nicht. Weißt du, ob oh und oh das gleiche sind, weißt du? Und das Ding ist, dass wir mit Kindern immer so niedlich sprechen, was ja sehr niedlich ist, aber ihnen das Leben schwerer macht. Gut, okay, so nebenbei erwähnt. Wir haben also die Muttersprache nur deshalb gelernt, weil es die anderen gegeben hat. Aber da interessant zu bemerken ist dabei Folgendes. Die Muttersprache ist das Allerschwierigste, was unser Gehirn in unserem ganzen Leben zu leisten haben wird. Weil das startet mit einer Melodie, die aus den Menschen um dich herum herausquillt, aber du hast keine Ahnung, was es ist. Du weißt nicht einmal, was eine Sprache ist. Und dann bemerkst du, dass es in diesem Teig so wie Krümel gibt, weißt du? Klänge, die kommen mit einer gewissen Aktion oder mit einem gewissen Gegenstand. Und dann bastelt das Kind um diese Krümel herum das ganze Verständnis der Kommunikation, der verbalen Kommunikation und dann der Wörter und der Sätze und der Gedanken und der Sprache. Und das macht jedes Kind ohne Unterricht und nutzt dabei all diese Potenziale und Fähigkeiten und Veranlagungen und Rhythmen und Rituale, mit denen es serienmäßig ausgestattet auf die Welt gekommen ist, um eine Muttersprache zu lernen. Gerald Hüther, mit dem ich das Glück habe, zusammenarbeiten zu dürfen. Gerald Hüther sagt immer, alles, was der Mensch nach der Muttersprache lernt, ist ein Spaziergang verglichen zum Erlernen der Muttersprache. Das heißt, wenn das Kind fähig gewesen ist, die Sprache sich so anzueignen, dann sollten wir nicht staunen, wenn ein Kind in einer Welt, wo alle lesen, wo alle schreiben und alle rechnen, sollten wir nicht staunen, wenn ein Kind auch ohne Unterricht, aber nicht ohne die anderen, diese Dinge auch lernt. Und für mich sind es genau die drei Dinge, die wir einem Kind nicht beizubringen brauchen, weil es sie nicht lernen kann. Aber das wäre interessant, vielleicht darüber noch kurz zu sprechen, wie das Lernen, ne, überhaupt geht. Weil wir haben da ein großes Missverständnis, was Lernen betrifft. Wir verwechseln Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Wir verwechseln auswendig Lernen und Lernen. Und das sind zwei Paar Schuhe, das ist nicht dasselbe. Auswendig Lernen ist das, was wir unter Lernen verstehen. Also die möglichst schnelle Speicherung von vielen Informationen. Und das verstehen wir unter Lernen. Das Problem ist, dass unser Gehirn dafür, fürs also auswendig Lernen, fürs Speichern von kalten Informationen, für das ist unser Gehirn nicht optimiert und tut es nicht gut. Also ich sagte vorher, ich arbeite mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen und die kommen alle auf diesen Schluss, unser Gehirn ist nicht optimiert für die Speicherung von Informationen. Und jetzt stellt sich die Frage, wofür ist unser Gehirn optimiert? Und unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen. Und dafür ist unser Gehirn schon immer optimiert. Die Evolution hat das nicht zufällig so in uns gelassen. Wir sind darin gut. Und wenn wir unterwegs sind, auf der Suche nach einer Lösung für irgendein Problem, das uns bewohnt, das uns betrifft, das uns wirklich was bedeutet, wenn wir unterwegs sind auf der Suche nach einer Lösung und irgendeiner Information begegnen, die nah oder fern, jetzt oder später, die irgendwie uns ermöglicht, der Lösung zum Problem irgendwie näher zu kommen, weißt du, um einen Schritt oder ganz und gar zu lösen. Also irgendeine Information, die in der Suche nach einer Lösung hier relevant ist und egal wie diese Information vorgestellt wird, präsentiert wird, ob pädagogisch oder nicht pädagogisch, ob leicht oder ob schwierig, egal wie wir dieser Information begegnen, wenn diese Information irgendwie relevant ist, wird sie gleich verstanden. Und das ist ja der ganz große Unterschied. Eine Information, die verstanden wird, wird auch automatisch und für immer gespeichert. Aber erst dann, wenn sie verstanden wird. Und eine Information, die man nicht verstanden hat, die kann man zwar speichern, aber nicht dauerhaft. Denn um gespeichert zu werden, um verstanden zu werden, muss eine Information zuerst unsere emotionalen Zentren aktiviert haben. Sprich, muss uns betreffen, interessieren, berühren. Wenn eine Information unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert, so geht sie durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. Und woran erinnert es dich? Ja, daran, dass die meisten hier mehr als 80% dessen, was sie haben in ihrem Leben lernen müssen, beziehungsweise 100% von dem, was sie haben lernen müssen, 80% von dem, was sie gelernt haben in ihrem Leben, haben sie auch wieder vergessen. Und das kann man salonfähig machen. Du kannst eine Frage nicht beantworten können, die man dir stellt und sagen, das hatte ich in der Schule ja gelernt und ich war darin gut, ich habe es inzwischen vergessen und alle werden sagen, ja, ich selbst habe auch alles schon vergessen, alle vergessen das. Wenn du aber sagst, ich habe es nicht gelernt, dann wird man dir sagen, das ist eine Lücke, obwohl alle am gleichen Punkt sind. Diejenigen, die gelernt und vergessen haben, diejenigen, die nie gelernt haben, können beide die Antworten nicht liefern. Aber das eine wird gut angesehen und das andere nicht. Weißt du, so krank und diskrepant sind wir. So, also 80% haben wir von dem vergessen, was uns nicht berührt hat. Die 20%, die wir nicht vergessen haben, wenn du sie analysierst, darüber nachdenkst, wirst du sehen, das sind genau die, die aus irgendeinem Grund in deinem Leben irgendeine Bedeutung gehabt haben und die sitzen bis heute noch und die sind nicht vergangen. Das heißt, ohne Übung, ohne Repetieren, ohne Hausaufgaben, wie die Information gekommen ist, so wurde sie auch verstanden und gespeichert. Und da, wo es jetzt nochmals umso spannender wird und wo das auch noch so ein Schlüssel ist zum Vertrauen, ich sagte vorher, ich will niemanden zum Vertrauen zwingen und auch nicht mal einladen, denn Vertrauen kann man nur selbst in sich entwickeln, indem man gewisse Informationen hört und sammelt, wie zum Beispiel, also jetzt wissen wir, wie es Lernen geht. Auswendig lernen ist etwas, das wir tun können. Lernen ist nichts, das wir tun. Lernen ist etwas, das uns passiert. Wenn wir das wissen, und so ist es, wenn wir das wissen, so ist es ab jetzt, dann stellt sich die Frage, also, wie könnte man von außen diese emotionalen Zentren aktivieren? Das wäre ja ganz praktisch. Wer das findet und herausfindet, wird reich, weil du kannst dadurch natürlich reich werden, wenn du weißt, wie du die Leute in den Zustand versetzt, in dem sie die Informationen, denen sie begegnen, gleich verstehen und speichern. Leider Nach mehrmaligem Versuchen stellt sich heraus, dass man diese emotionalen Zentren extrinsisch, also von außen, nicht aktivieren kann. Es gibt keine Substanz, keine Übung, kein Training, nichts, nichts, das diese von außen aktiviert, außer einer Tätigkeit. Es gibt eine Tätigkeit, die unsere emotionalen Zentren gleich aktiviert, sobald wir mit dieser Tätigkeit anfangen. Und diese emotionalen Zentren bleiben auch aktiv, solange diese Tätigkeit dauert. Und haltet euch fest, diese einzige Tätigkeit, die uns in den Zustand versetzt, in dem wir alle Informationen, denen wir begegnen, verstehen und speichern, diese eine Tätigkeit, die einzige, die das schafft, heißt spielen. Und das ist umwerfend. Denn das Erste, was Kinder tun, wenn man sie in Ruhe lässt, ist spielen. Wenn es nach ihnen ginge und wir sie nicht unterbrechen würden, so würden sie den ganzen Tag nur spielen wollen. Denn das ist ihr Hang, das ist ihre Begeisterung, das ist ihre Berufung. Sie sehen das wie ihren Beruf an. Und stell dir vor, sie haben einen unwiderstehlichen Hang zur einzigen Tätigkeit, die uns Menschen in den Zustand bringt, indem wir eben Informationen verstehen und speichern. Wow, wenn das kein Aufruf zum Vertrauen ist.
Ja, das hört sich sehr gut an. Wir dürfen alle mehr spielen. Ja, im Zeitmagazin stand kürzlich ein sehr interessanter Bericht über die Schule Villa Monte in der Schweiz, in der Nähe vom Zürichsee. Ich weiß nicht, ob du da was von gehört hast. Das ist ein Angebot von Rosemarie Scheu und sie nennt ihre Einrichtung Schule der Kinder. Das habe ich natürlich auch sehr interessiert gelesen, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit unserem Interview. Und dort ist es so, dass sie ursprünglich sich an der Montessori-Schule orientiert hat, aber immer mehr gemerkt hat, dass das Spielen das Wichtigste ist, die Kinder wirklich ganz frei zu lassen, überhaupt kein festes Angebot zu machen. Und dort kommen jetzt an die 120 Kinder hin. Dort gibt es keine Lehrer, nur anwesende Erwachsene, die halt zur Verfügung stehen für Fragen. Es gibt keinen Stundenplan und so weiter und es wird hauptsächlich gespielt. Das ist ja dann ganz in dem Sinne, was du so gerade beschrieben hast. Ist das richtig?
Keine Ahnung, ich habe den Artikel nicht gelesen und diese Schule noch nicht besucht. So, ich kann mich dazu nicht äußern, ob ich als Kind dahin gehen möchte oder nicht. Prinzipiell natürlich werde ich immer die weite Welt bevorzugen als ein Ort, wo es mehr oder weniger gleichaltrige Kinder gibt, was ja künstlich ist vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es in dieser Schule aussieht, wie du es beschreibst. Ja, und umso besser und umso schöner. Ich werde bei dem bleiben, was für mich an dieser Stelle entscheidend ist, nämlich ich weiß nicht, in welcher Haltung diese Leute sind und ich nehme an, in einer sehr, sehr neuen und sehr guten. Ich freue mich, wenn das so der Fall ist. Für mich bleibt das eben das Entscheidende, in welcher Haltung sind die Menschen dort. Und ja, ich habe sonst keine Meinung und möchte auch keine haben, weil ich, wie gesagt, keine Schule, keine Methode, nichts empfehlen oder befürworten möchte. Weil ich nicht glaube, dass es eben eine Lösung geben kann, die für alle gültig ist. Ich denke nur, interessante Informationen, lass uns diese Informationen sammeln und uns eine eigene Meinung bilden und vor allem eine eigene Entscheidung treffen.
Ja, genau. Ja, das ist das ja, was ich auch gut finde von dem, was du verbreitest, dass du nicht sagst, das, was ich erlebt habe, das ist das einzig Wahre. Nein, das sind einfach einzelne neue Bausteine, die man sich betrachten kann und dann eben gucken kann, was ist uns wichtig, ne? Und was, ja, was für eine Haltung entwickeln wir dabei. Ich habe dann auch noch mal beim Lesen entdeckt, Unterschied von Freude und Begeisterung. Kannst du was dazu sagen, wo da der Unterschied ist?
Ja, riesengroß, danke. Der Unterschied ist riesengroß, deshalb, weil die Freude dort aufhört, wo die Begeisterung doch weitergeht. Die Freude hört da auf, wo die Schwierigkeiten und die Traurigkeiten und die Krisen anfangen. Und das ist auch gut so, weißt du? Ich tue die Freude nicht ab, weißt du? Die ist sehr wichtig, aber das Ding ist, die Freude, das Lachen vergeht einem, wo die Schwierigkeiten beginnen, verständlicherweise, wo Krisen, wo existenzielle Ängste sich melden und so weiter. Das ist normal, dass die Freude dort aufhört oder provisorisch anhält. Die Begeisterung, die trägt dich durch die Krisen, durch die Schwierigkeiten hindurch bis zu deinen Zielen. Und das ist der große Unterschied. Manchmal nimmt dich die Begeisterung auf Wege mit, die gar nicht so leicht sind und gar nicht so freudvoll. Weißt du, und das ist der große Unterschied. Die Begeisterung ist aber diese unwiderstehliche Kraft und diese unendliche Energiereserve, die wir in uns tragen. Klar kommt sie oft assoziiert mit Lachen, Aber man darf sie damit nicht assoziieren, weil manchmal lacht man ohne Begeisterung und manchmal ist man begeistert ohne Lachen. Und es bedeutet nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es ist einfach was vollkommen anderes. Begeisterung ist das, was wir bei unseren Kindern betrachten, wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein anderthalbjähriges Kind eine Treppe hochklettert, wo die Stufen größer sind als seine Beine, weißt du? Und das tut es trotzdem im Bewusstsein, dass es morgen voller Muskelkater sein könnte. Aber dann ist es eben der große Unterschied zwischen Mühe und Anstrengung. Anstrengung ist etwas, das du in Kauf nimmst. Das ist etwas, das du gerne leistest durch Begeisterung. Mühe ist das, was erscheint, wenn die Begeisterung sich abgemeldet hat. Und wir haben einen Kult der Mühe, übrigens, wir haben einen Kult der Mühe entwickelt in unserer Weltordnung, in unserer patriarchalischen beziehungsweise viarchalischen, denn du brauchst nicht mal Vater zu sein, um diese Privilegien zu nutzen. In unserer patriarchalischen Weltordnung ist es so, dass wir einen Kult der Mühe erfunden haben und entwickelt haben, weißt du, um der Mühe halber. Mühe an sich als was Großartiges, das man erstreben sollte. Und aber wir haben diesen Kult der Mühe erst dann entwickeln müssen, als wir der individuellen Begeisterung der Menschen den Rücken gekehrt haben. Denn da, wo Begeisterung ist, gibt es keine Mühe, höchstens Anstrengung. Und diese Energiereserve, die Kinder sind damit serienmäßig ausgestattet, die Kinder werden so geboren, die Kinder sind Begeisterungsbomben und Potenzialbomben. Ein Kind kann alles lernen und alles werden, was ein Mensch lernen und werden kann. Und das Kind ist getragen von einer freien Begeisterung. Wie gesagt, weil sie keine Hierarchien kennen und sich gleichermaßen für alles begeistern. Du sagtest vorher gewisse Statistiken über das Lachen. Du weißt wahrscheinlich, dass es ähnliche Statistiken gibt über die Begeisterung. Kinder begeistern sich, empfinden einen Sturm der Begeisterung jede zweite oder dritte Minute und Erwachsene im Durchschnitt, also weltweit im Durchschnitt 2 bis 3 Mal im Jahr. Und das ist interessant. Wo ist die Begeisterung liegen geblieben? Da können wir gerne diskutieren. Aber diese Begeisterung ist ein nativer Zustand. Wir sind alle in dieser Begeisterung geboren. Du sagtest, Gerald Hüther spricht vom Dünger fürs Gehirn. Man sieht es auch. Man sieht im Fall einer Begeisterung, dass am Ende der langen Fortsätze neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet werden, die auf das Gehirn wirken wie Dünger. Das heißt, unsere Kinder haben ein Gehirn, das vom Aufstehen bis ins Bett gehen in einem Bad von Hirndünger badet, nicht wahr? Aber diese Begeisterung ist wie ein innerer See. Begeisterung kann nicht gemacht werden, kann aber auch nicht zerstört werden. Die tragen wir in uns. Nun ist sie verdeckt von vielen Wolken und von all den Vorhängen der Erwartungen, der Auflagen, des es muss sein, du musst und so weiter der Welt. Sie ist so sehr umhüllt, dass wir sie gar nicht mehr sehen, diese Begeisterung. Aber so ein Gespräch wie das heutige, und dafür danke ich dir und danke ich euch, erlaubt, eine Ecke des Vorhanges zu lüften und die Landschaft dahinter zu erblicken. Und wenn man das getan hat und sich daran erinnert, dass diese Begeisterung, die uns Flügel verleiht, die uns Berge versetzen lässt, diese Begeisterung, die uns erlaubt, an unsere eigene Genialität und Unentbehrlichkeit für die Welt andocken zu lassen, diese Begeisterung kann man nicht vernichten, so wie man sie nicht machen kann, aber sie ist noch da. Und wenn man sie wieder gesehen hat, dann kann man es nicht mehr vergessen. Und ich bin guter Dinge, dass das nicht ganz ohne Folgen bleiben wird.
Ja, das will ich doch schwer hoffen. Ja, ich habe eben gerade noch mal gedacht, als du da von dieser Potenzialbombe oder wie du dich ausgedrückt hast, von den Kindern, so wie man auf die Welt kommt, wie wir alle auf die Welt gekommen sind, da fiel mir gerade Vera Birkenbiel ein.
Ja.
Sie sagt auch immer, dass die Kinder ein hundertprozentiges Startpotenzial haben. Und dann, wie sie das immer so schön darstellt, dann sagt sie, ja, aber dann kommt ja was dazwischen. Und zwar die Erziehung. Und dann denke ich, ja, genau, das ist das, was du ja alles schon gesagt hast. Wie sind die Eltern drauf? Was geben sie dir mit? An was sie glauben sie, an was glauben sie nicht? Wo beschränken sie dich? Wo darf ein Kind auf den Baum klettern und wo nicht? Ich durfte zum Glück auf Bäume klettern. Ich habe mein Kind auch immer wieder alles machen lassen, hatte da keine Sorge, sondern Vertrauen. Hab auf dem Spielplatz immer wieder erlebt, wie Mütter geschrien haben, nein, 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 komm da schnell wieder runter. Wo ich dachte, meine Güte, wie soll ein Kind erfahren, dass es das kann? Ja, man ist auch diese Erfahrung nicht machen lässt und so weiter. Aber es hat halt ganz viele Bausteine, die einen zu dieser Haltung eben bringen. Und ich finde es halt so wunderbar, dass wir die Chance haben, jetzt auch als Erwachsene daran noch zu ruckeln und was zurechtzurücken, was heil werden zu lassen, dass wir unsere Begeisterung für uns selber Und damit auch für die Menschen, die wir um uns herum haben, seien es die Kinder oder die Erwachsenen mit ihren inneren Kindern, dass wir da wieder dran andocken können, um ja mehr Begeisterung und Freude und damit mehr Leichtigkeit in die Welt zu bringen.
Solange es keine Auflage ist.
Solange es keine Auflage ist. Ja, das
Das
finde ich auch
ist das.
interessant. Ja, danke, dass du das so sagst, weil auch das soll ja nicht das nächste Dogma sein. Es ist ja alles immer nur eine Einladung.
Genau.
Na.
Und das ist ja sehr wichtig. Und zwar wegen des verletzten Kindes. Weißt du, manchmal hat man Angst. Zum Beispiel habe ich Angst, wenn meine Kinder auf Bäume klettern. Ich habe Angst. Und meine Angst definiert ihr Umfeld. Das ist nicht gut. Weißt du? Das Ding ist, zum Glück haben sie nicht nur mit mir zu verkehren. Zum Glück gehen sie auch mit Menschen um, die keine Angst haben, wenn die Kinder auf Bäume klettern oder die sogar mit ihnen auf die Bäume klettern. Weißt du? Und dann, wenn sie zusammenkommen, dann bin ich beruhigt. Aber ich speise die Angst ein, die ich habe. Das ist nicht gut. Aber dass ich diese Angst habe, das ist gut. Ich darf sie ja haben. Weißt du? Ich kann mich nicht dazu überwinden, denn sonst muss ich schon wieder.
Ja,
Und müssen wir nicht. Müssen, Mut und Mühe gehören lustigerweise zusammen und sind alle Erfindungen des Patriarchats. Das ist dieselbe Propaganda, die damals vor Tausenden von Jahren schon angefangen hat. Und das ist dieser Kult der Mühe, dieser Kult der Stärke, diese Verherrlichung der Macht des Stärkeren und so weiter. Also das ist noch nicht überwunden, leider, aber bitte, die Bilanz ist so schlecht. Vielleicht sollen wir mit was anderem anfangen. Denn dieses verletzte Kind, das ich noch erwähnen wollte, das kommt genau daher, dass wir von Anfang an hören, dass wir so wie wir sind, nicht so gut sind, wie wir wären, wenn wir uns verändern würden. Weißt du, das ist unser Verhängnis. Nämlich sehr früh in seinem Leben hört das Kind schon nach 2 Tagen eigentlich, dass es besser wäre, wenn es anders wäre, als es ist. Und nämlich durch die Frage, die an junge Eltern gerichtet werden, die armen jungen Eltern. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie es ist, nach der Geburt des ersten Kindes, man ist so durch den Wind und so anfällig und so zerbrechlich und so, ah. Und da kommt immer wieder die Frage, ob das Kind durchschlafe. Schläft das Kind durch? Und die ist wahrscheinlich so lieb gemeint, aber das Problem ist, dass die Leute, die diese Frage stellen, und das sind alle, die Großeltern, die Eltern, die Freunde, der Taxifahrer, die fremden Menschen im Supermarkt, alle stellen die Frage und alle haben selbst wahrscheinlich Kinder gehabt und erinnern sich doch irgendwie daran, dass ein schlafendes Kind, dass ein durchschlafendes Kind nicht existiert, nicht existieren kann. Weißt du, eins von 1000 Babys schläft durch und das ist meistens beunruhigend, weißt du? Aber das Problem ist, das weiß man als Eltern nicht in diesem Zeitabschnitt, wo man so zerbrechlich und angewiesen darauf ist, zu hören, was einem gesagt wird oder einer gesagt wird. Die Eltern denken, gut, also wenn alle die Frage stellen, dann ist das irgendwie wichtig, dass das Kind durchschläft. Meines tut es nicht, also hat mein Kind ein Problem oder ich habe ein Problem oder was auch immer. Und dann begegnen sie ihrem Kind und geben ihrem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache zu fühlen, Kind, ich hätte dich lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Was bedeutet, so wie du bist, bist du nicht gut. Und wir sind wieder bei der Ausgrenzung, wir sind wieder bei dem, was schmerzt, wir sind schon wieder bei dem, wo manche wissen, was gut ist und du entsprichst dem nicht, was diese manchen wissen, nicht wahr? Wir sind wieder bei der Verletzung, das ist die Urverletzung, Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Um gut zu sein, musst du dich verändern. Dann muss dementsprechend, was ich erwarte, muss meinen Erwartungen entsprechen, muss aufgeben, wer du bist, zugunsten dessen, was ich im Kopf für ein Konzept darüber habe, was eine Kindheit sein sollte. Und das ist eine Verletzung, die nicht mehr aufhört. Wir werden ein Leben lang dieses Ich hab dich lieb, Komma, aber hören. Ich hab dich lieb, Komma, aber ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer aufräumen würdest. Ich hab dich lieb, Komma, aber ich würde dich mehr lieben, wenn du mir im Haushalt helfen würdest, wenn du deine Hausaufgaben erledigen könntest, wenn du eine bessere Note in Mathe nach Hause bringen würdest und so weiter und so fort. Und das hört ein Leben lang nicht auf und das führt zum verletzten Kind, das wir alle in uns tragen. Und wie gesagt, wir sind so geworden, wie man uns gesehen hat. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Das heißt, wir tragen um den Hals all diese Schildchen mit all den schlechten Angewohnheiten und all dem, was wir nicht geworden sind und was wir hätten werden können und was wir uns alles nicht verbessert haben und was, wofür wir uns entschuldigen die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und das ist nur dieses verletzte Kind in uns, das eigentlich einen ganz anderen Satz hören wollte. Denn wir meinten, ich hab dich lieb, ist der Ausdruck bedingungsloser Liebe. Aber es kann doch keine bedingungslose Liebe dort geben, wo es kein bedingungsloses Vertrauen gibt. Und bedingungsloses Vertrauen kann nur auf eine Weise geäußert werden, und zwar mit dem Satz, den alle Kinder der Welt hören wollten, und zwar, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du musst nicht verändern, du musst dich nicht anpassen, du musst keiner Auflage entsprechen. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist die große Entspannung und auch die große Versöhnung. Nein, das ist so. Dieser Satz kann nur im nonverbalen Bereich der Sprache mitgeteilt werden. Sonst ist es wieder nur Wort, und Wort ist meistens manipulierend, was die Kinder betrifft, was unsere Beziehung zu Kindern betrifft. Das kann nur durch eine Haltung ausgedrückt werden. Das ist genau die Haltung, die ich am Anfang beschrieben habe, diejenige meiner Eltern. Und das Ding ist, wenn du in diese Haltung kommst, und viele von euch werden jetzt für die Zeit dieses Gesprächs auf diese Seite des Spiegels getreten sein, wo das Vertrauen herrscht. Und vielleicht mag jemand etwas länger auf dieser Seite verweilen. Wenn du in diese Haltung des Vertrauens gekommen bist, dann sagst du es nicht nur einem Kind, sondern allen Kindern dieser Welt gleichzeitig. Und sagst du es durch deine Haltung allen Kindern dieser Welt, sagst du es auch diesem verletzten Kind in deinem Inneren, das diesen Satz wahrscheinlich zum allerersten Mal zu hören bekommt. Und das ist in dieser Welt voller Druck und Auflagen und Erwartungen so eine Erleichterung. Und führt zum Schluss, du musst gar nichts. Eigentlich leben wir in einer Welt, wo die Suche nach dem geringsten Widerstand überall vorherrscht. Das ist die Weltordnung, und nur wir suchen überall die Mühe, nur wir suchen überall das Müssen, die Pflicht und dann die Erholung nach getaner Arbeit und so weiter, und vor allem irgendwo die Stärke und die Männlichkeit. Und ich bin so stolz, dass ich meinen Kindern einen Vater vorleben darf, der so feige ist und der so ein Schwächling ist und der weint und der zittert, weil stell dir vor, Zittern wird als Kennzeichen für die Schwachen betrachtet, und ich bin so stolz, unter den Schwachen zu zählen. Dabei ist das ja ein Prozess vom Körper. Meinst du, dass die Evolution das in uns belassen hätte, wenn es nicht gut wäre für uns? Das kommt vom zentralen Nervensystem und ist Teil der Kur, und Zittern tun wir ab. Zittere doch nicht wie ein Mädchen, sagt man den Jungs, nicht wahr, wenn man sie zu richtigen Jungs erziehen will. Ne? Oder weine nicht wie ein Mädchen. Meinst du, dass Weinen nicht umsonst existiert und so weiter? Und diese Achtung, weißt du, wovor das, was in uns alles stattfindet, und dass es aus guten Gründen stattfindet und dass wir nichts müssen. Weißt du, wir müssen nichts. Wir müssen nicht im Vertrauen sein. Ich bin nicht hier, um zu sagen, seid im Vertrauen, es ist nicht gut, wenn ihr nicht im Vertrauen seid. Sonst sind wir wieder in der alten Masche. Es wäre besser, wenn du anders wärst, als du bist. Und das stimmt nicht. Du bist genauso liebenswürdig, ob mutig oder nicht mutig, ob im Vertrauen oder nicht im Vertrauen, ob jetzt große Entscheidungen oder gar keine Entscheidungen und so weiter. Du musst gar nichts. Wir müssen gar nichts.
Ja, und das ist das Interessante. Es ist gut, dass du immer wieder auf diesen Punkt zurückkommst. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, das musst du so machen, dann wird alles gut. Oder wenn du das machst, dann. Weil dann sind wir ja genau wieder in dieser Vorgabe, ne? Und das ist ja das, was du ja eben so eindrücklich beschrieben hast. Immer dieses an etwas gebunden. Wenn du das machst, dann bekommst du die Liebe. Wenn du das machst, dann ist das und das. Das ist gruselig. Und wir kommen ja dann auch so in diese ganze Vergleichsgeschichte. Und das ist ja was, wo wirklich viele Menschen drunter leiden. Therapiestunden besuchen, um das loszuwerden, weil wir wissen ja, wenn wir anfangen zu vergleichen, dann das ist der Beginn des Unglücklichseins. Das kann zwar auch ein Motor sein, ein Ansporn im Positiven, aber es kann eben auch sein, dass wir ewig uns klein ducken und uns nicht richtig fühlen. Und wie du das ja auch so beschrieben hast, das ist ja wirklich auch ein körperlicher Schmerz. Und ich glaube, dass viele Menschen dadurch auch wirklich krank werden, weil der Körper da im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mitspielt und sagt, also das ist mir jetzt hier zu viel. Ich sage mal, das ist wie so ein Sicherungskasten. Dann ist da einfach was zu viel und dann fliegen da durchaus auch schon mal die Sicherungen raus. Und wir können natürlich immer nur das weitergeben, was wir auch in uns haben. Ganz klar, das ist schon auch, denke ich, so eine Ermunterung, die wir durch dieses Interview haben. Schaut euch das doch mal an, wie ihr so durch die Welt geht. Und da möchte ich dich bitten, diese Geschichte zu erzählen mit den, ich glaube, das sind 20 Affen, die in einem Raum eingeschlossen sind. Und wo anhand dieser Geschichte so gut beschrieben wird, wie man Dinge übernimmt, obwohl man gar nicht mehr weiß, wo man sie übernimmt. Weißt du, welche Geschichte ich meine?
Ja, es ist die Geschichte der Affen. Es gab eine Banane, sie hing an einem Strick an der Decke. Und die 20 Affen in diesem Raum hatten die Erfahrung gemacht, dass sobald man an dieser Banane zieht, eine kalte Dusche kommt und alle Affen begießt, nicht wahr? Und das hassen sie, kaltes Wasser hassen sie. Das heißt, es ist zur Gewohnheit geworden, dass man diese Banane nicht berührt. Und also dann hat man einen Affen herausgenommen, es waren nur noch 19, dann hat man einen 20. Affen mit hinein eingeladen und der wollte natürlich oder sie wollte sofort an diese Banane heran, die an der Decke hing. Und alle 19 Affen haben sich auf diese oder auf diesen ge wirklich geworfen und haben anhand von Schlägen und allerlei Gewalt haben verhindert, dass dieses Wesen an diese Banane heranzieht, damit nicht alle kollektiv bestraft werden dafür, dass man diese Banane berührt hat. Das Interessante daran ist Folgendes. Später hat man dann wieder einen Affen entfernt und einen neuen hinein eingeladen und dann haben sich alle 19 anderen so benommen. Inbegriffen der eine Affe, der selbst nie erlebt hatte, wie das Berühren der Banane zur kalten Dusche geführt hatte, weil es von denjenigen war, die das nicht erlebt hatten, sondern die so erzogen worden sind, dass sie geprügelt worden sind von den anderen, als sie die Banane versuchten anzufassen. Also sie haben die Strafe selbst direkt nicht erlebt, haben aber schon die Maßnahmen respektiert, nicht wahr? Und das Unglaubliche ist, dass man inzwischen die ganze Anlage abgestellt hatte und du konntest ziehen an der Banane so viel du wolltest. Es passierte nichts mehr, keine Dusche mehr. Aber jedes Mal, wo neue Affen reingekommen sind, wurden sie verprügelt, als sie versucht haben, die Banane anzugreifen. Und am Ende waren in diesem Raum nur noch 20 Affen, die die kalte Dusche nie erlebt hatten. Und die selbst die Banane nie berührt hatten und die weiterhin das Aufrecht erhielten, ja, was sie nicht einmal selbst noch erlebt haben. Und das stimmt, das ist eine sehr spektakuläre Geschichte, woran ich nicht mal dachte. Danke fürs Erinnern.
Ja, mich hat die so beeindruckt, weil ich gedacht habe, ja, genau so läuft es oft. Na, man hat dann gehört, oh Gottes Willen, mach das bloß nicht. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, alle sagen, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und der hat es
Das war ein
einfach
Begeisterter.
gemacht.
Das war eine Begeisterte oder ein Begeisterter. Immer. Solche, die das gemacht haben, sind immer Begeisterte, weißt du, die nie aufgehört haben, trotzdem ihnen das Lachen aufgegangen ist.
Ja, da fällt mir auch noch eine Frage ein, die ich fast vergessen hätte. Frustration und Begeisterung. Wie gehört das zusammen?
Das ist unabhängig voneinander. Die Begeisterung, die führt dich durch die Frustration hindurch. Frustration existiert. Das Problem unserer Kinder mit Frustration ist, dass sie in einem Bad von Nein ertrinken. Unsere Haltung sagt Nein zur Kindheit. Das heißt, wenn unsere Kinder keine Frustration mehr ertragen, dann ist es deshalb, weil sie das den ganzen Tag nur erleben. Und dann ist eine mehr zu viel. Aber ein zufriedenes Kind, das in seinen Rhythmen und Ritualen und Veranlagungen und Begeisterungen und so weiter nicht allzu sehr gestört worden ist, erträgt die Frustration ganz gut, auch weil es weiß, ich kann das Spiel jetzt unterbrechen. Ich werde nachher nahtlos anknüpfen können. Weißt du, ich werde nirgendwohin gebracht, es wird nicht aufgeräumt, ich kann ansetzen, dann ist der Unterbruch kein Problem mehr. Dann ist die Frustration viel mehr zu ertragen, wie zum Beispiel das eine Kind von mir, das sich verliebt hat in die Waschanlage für die Autos. Das konnte 9-mal hier so lange stehen bleiben, wie es wollte, um zu beobachten, wie die Autos gewaschen wurden. Und einmal konnten wir nicht, weil wir zum Zug mussten. Das Kind wusste, 9 von 10 Malen vorher konnte ich hier stehen und die 9 kommenden Male werde ich auch noch stehen können. Also ist das heute die Ausnahme. Und Frustration gehört dazu. Nun, uns anhand von Frustration auf Frustration vorbereiten zu wollen, funktioniert einfach nicht. Wir können uns auf Frustration nur durch Zufriedenheit vorbereiten, nicht durch Frustration, sonst ist unser Immunsystem einfach überlastet. Und Begeisterung, wie gesagt, ist eben das, was dich auch durch Frustration, es hat nicht funktioniert. Schau, die Gebrüder Wrights zum Beispiel, sie haben versucht, etwas zu bauen, das fliegt, weißt du? Und sie haben da gewusst, sie werden viele Fehler machen, sie müssen jedes Mal diese Fehler machen, weil sie müssen 100 Fehler gemacht haben, bis das Ding fliegt. Und wenn sie bei 99 sind, dann haben sie noch nicht genug Fehler gemacht, bis das Ding fliegt, weißt du? Das heißt, jedes Mal, wo es gekracht hat, jedes Mal, wo es nicht geflogen ist, jedes Mal, wo es nicht funktioniert hat, war es zutiefst frustrierend. Aber sie waren begeistert und haben das Ding wieder gebaut, modifiziert und haben es nochmals versucht und sind nochmals auf die Nase gelandet, obwohl sie überhaupt nicht abgeflogen waren und so weiter und so fort. Und eines Tages war das ein Flugzeug. Weißt du, das, Warum? Weil sie getragen waren von der Begeisterung, die sie durch die Frustration hindurch geführt hat. Wenn es keine Begeisterung gibt, dann hörst du bei der ersten Frustration auf. Und das ist auch normal. Das war ein Signal.
Ja, und auch im Prinzip wie ein Filter, ne, zu sehen, für was begeistere ich mich wirklich, ne?
Genau. Und sobald du musst, sobald es Mühe ist, sobald es Mut bedarf deinerseits, Achtung, suspekt.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, finde ich sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Ja, es war
Allerdings.
eben auch ein schönes Stichwort Fehler. Das ist was, was ich ja auch immer liebend gerne betrachte. Was ist eigentlich ein Fehler und wer bestimmt, was ein Fehler ist? Und warum sind Fehler für viele Leute so schlecht und so, oje, oje, Fehler gemacht, wo wir andererseits sagen, wir lernen aus Fehlern, also müssen wir doch auch Fehler machen. Das finde ich immer eine ganz interessante Sache, da hinzugucken. Und du hast es ja eben schon schön beschrieben, dass die beim Flugzeugbauen das schon einkalkuliert haben, dass das nicht sofort das fertige Flugzeug sein kann, dass es einen Weg braucht. Und ja, du hast auch, den Satz habe ich jetzt nicht parat, du hast auch was Schönes zu Fehlern gesagt. Vielleicht fällt es dir jetzt gerade ein.
Es gibt zwei Aspekte. Fehler bedeutet fehlen, nicht wahr? Du hast was verfehlt, was nicht erreicht. Und lustigerweise wird uns die ganze Zeit gesagt, wir sollen Fehler machen, um zu lernen und so weiter. Aber trotzdem verherrlichen wir das Fehlerlose. Weißt du, der Mensch, der keine Fehler macht, wird mehr angesehen als derjenige, der Fehler macht und so weiter und so fort. Und dabei sehe ich einfach eines. Ich weiß nicht, ob das ist, aber das ist gewiss nicht, dass das was du meintest, aber das ist das, was mir jetzt gerade, indem ich dir zuhörte, was mir dazu eingefallen ist. Dass wir den Menschen sagen, ihr müsst Fehler machen, um überhaupt was zu entwickeln, nichtsdestotrotz den Fehler verteufeln, ist ganz gewiss schon wieder Machterhaltung. Das ist ein Versuch von denen, die den Fehler nicht mehr machen, die Macht zu erhalten, demjenigen gegenüber, der die Fehler eben macht. Das machen wir mit Kindern die ganze Zeit. Weißt du, wie viel sind 2 und 2? 5? Nein, 4. Ich habe die Macht. Ich bin derjenige, der weiß, und du hast jetzt einen Fehler gemacht. Und du kriegst dafür eigentlich eine Strafe, sei es nur durch meinen spöttischen Ton. Weißt du? Und das heißt, ich verstärke meine Position der Dominierung. Ich dominiere dich, weil ich weiß, dass 2 mal 2 4 ist und du gerade einen Fehler gemacht hast. Dieser Aspekt darf nicht vergessen werden, dass diejenigen, die angeblich wissen, die Antwort, die erwartete Antwort zum erwarteten Zeitpunkt liefern können, diejenigen erhalten die Macht und die anderen sind dann gleich gedemütigt, weil sie den Fehler gemacht haben.
Ja, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich
Ja.
glaube, da die Brille darf man sich auch mal aufziehen und durchgucken, ne? Ich glaube, das ist noch so eine unbelichtete Stelle, das so
Ja.
zu sehen. Ja, mir fiel gerade was Schönes ein. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Buch. Da hat die Autorin im Vorwort geschrieben, unter anderem, und wenn ihr beim Lesen einen Fehler findet, den könnt ihr gerne behalten.
Genau, den könnt ihr zu Hause pflegen. Jawohl.
Den könnt ihr gerne behalten. Ja, zum Thema Vergleichen fällt mir noch was ganz Schönes ein. Das war für mich nämlich auch noch mal eine neue Sichtweise. Du hast geschrieben, ich will nicht sein wie mein Vater, aber so wie er ist, möchte ich sein. Das finde ich ganz schön. Also das ist für mich auch noch mal eine ganz neue Sichtweise. Also deinem Vater, der ja schon in gewisser Weise sicherlich eine schillernde Figur für dich ist, trotzdem nicht zu sagen, das ist jetzt mein Vorbild, so will ich sein, sondern so wie er ist, möchtest du sein. Das ist genial. Sag doch bitte da noch mal was zu.
Ja, du hast schon alles gesagt, das ist schön. Nein, wirklich. Ja, mein Vater ist mir ein Vorbild in allem, das ist klar, aber ich will nicht er sein. Nun, er animiert mich dadurch, wie sehr er ist. Er lernt mich dazu ein, so sehr ich zu sein, wie er ist. Und eigentlich ist das genau die Vorbildfunktion, die wir allen gegenüber und unseren Kindern gegenüber alle leben, weißt du? Und also, wenn mir dieser Satz so gelungen ist, dann deshalb, weil ich nicht der Autor davon bin, sondern nur der Beobachter von der Tatsache, dass die Kinder das so sehen, weißt du? Und ich berichte nur davon. Und oft ist es so, und das war heute wirklich eine Bemühung, dass diese Landschaft der Kindheit, die wir alle zu kennen meinen, mal vom Blickwinkel der Kinder aus zu beleuchten, damit wir sehen, aha, da ist was anderes. Weißt du? Und das ist die Vorbildfunktion. Denn ich sagte vorher, ich habe schon 2 von 3 Schlüsseln geliefert. Der eine Schlüssel ist so entscheidend und wir bemerken nicht, wie wichtig der ist. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Sehen wir sie für kleine Dinge notdürftig gewesen, die unserer Unterstützung und Maßnahmen und Pädagogik bedürfen, um zu werden. So werden sie das. Sehen wir sie für das, was sie sind, Potenzialbomben, die noch alles werden und noch alles lernen können, was der Mensch lernen und werden kann. So werden sie dazu. Also unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und der dritte Schlüssel ist, unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Und das ist interessant an dieser Stelle. Und das ist wahrscheinlich eine frohe Botschaft. Denn, weißt du, wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Das ist so naiv, dass man es fast nicht auszudrücken wagt. Aber wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind, müssen wir ihnen heute vorleben. Also wir müssen gar nicht, aber wir könnten ihnen heute vorleben, was glückliche Erwachsene sind. Und wenn wir das ihnen vorleben, dann haben sie eine Ahnung davon, wonach sie sich vorbereiten sollen, was sie sonst nicht haben können. Wenn wir ihnen das nicht vorleben, können wir nicht staunen, wenn sie das später alleine nicht erfinden können. Weißt du? Und also werden unsere Kinder so, wie sie uns sehen. Und auch da gibt es so viel, das falsch angegangen, das noch einmal Entschuldigung, aber das ist wirklich die Quelle des Übels, das Patriarchat. So patriarchalisch betrachtet werden, die Idee zum Beispiel im Fall eines Konfliktes müssen die Erwachsenen immer Recht haben, weil sonst wird das Kind zum kleinen Tyrannen und setzt nur noch seinen dicken Kopf durch. Weißt du, es ist sehr wichtig, dass im Fall des Konfliktes die Mutter oder der Vater dann am Ende gewinnt. Und das ist so absurd, weil die Kinder, die sind geborene Nachahmer. Tanzest du vor einem Kind, es lernt dabei das Tanzen. Singst du vor einem Kind, das lernt dabei logischerweise das Singen. Sprichst du vor einem Kind, das lernt dabei das Sprechen. Bohrst du ein Loch in die Wand mit dem Bohrer vor einem Kind, so wird das Kind den ganzen Tag damit verbringen, mit einem Holzstück das zu imitieren, dass es Löcher in die Wand bohrt und so weiter. Also Kinder sind Nachahmer. Und im Fall eines Konfliktes, wenn ich loslasse, dann erfährt das Kind sonst nichts, als dass es die Möglichkeit des Loslassens gibt im Fall eines Konfliktes. Weißt du, das wäre völlig absurd zu glauben. Wie absurd muss die Person gewesen sein, die das verbreitet hat, die Idee überhaupt entwickelt hat, dass die Kinder, die alles nachahmen, was wir machen, in diesem einen Fall das Gegenteil machen von dem, was sie bei uns beobachten. Weißt du, im Gegenteil, wenn du nicht loslässt, dann erfährt eben das Kind, dass man im Fall eines Konfliktes nicht loslässt. Weißt du? Und wow, das ist schon wieder eine neue Beleuchtung, weißt du? Und das ist schon wieder eine neue Information, die hoffentlich dazu dient, dass einige unter euch vielleicht Lust haben, auf diese Seite des Spiegels zu treten, wo das Vertrauen ist. Und meine Hoffnung ist, dass irgendwer unter euch auch Lust verspürt, etwas länger auf der Seite des Vertrauens zu verweilen.
Ja, und wir dürfen auch nicht, was heißt dürfen, das ist ja auch schon wieder sowas, ne? Ja, aber mir, sagen wir so, mir ist es wichtig, dass wir immer auch im Blick behalten, dass wir von den Kindern auch lernen. Na, was bilden wir Erwachsenen uns ein, dass wir mal meinen, unsere Sichtweise ist die entscheidendere. Na, also auch zu gucken, den Kindern genau diese Rechte zu geben, die Haltung, das, was sie tun, was sie machen, zu gucken, ja, was ist denn davon vielleicht jetzt eher dran, als was ich mir gerade ausgedacht habe. Und dazu gehört für mich auch, das passt zu der Aufzählung, was du eben gesagt hast, mich durchaus als Erwachsener zum Beispiel auch bei einem Kind zu entschuldigen und zu sagen, oh, das war gerade blöd, was ich da gemacht habe, tut mir leid, oder wenn es dir wehgetan hat, das wollte ich nicht. Das ist eine Größe, dass der Erwachsene dem Kind das sagt. Ich kriege immer wieder mit, dass Erwachsenen das schwerfällt oder sie das gar nicht sehen, dass man sich beim Kind entschuldigen müsste. Und das ist für eine gemeinsame Entwicklung, für ein Miteinander, finde ich total wichtig. Und dieses ja, ich möchte ja auch ernst genommen werden. Na, ich habe manchmal so diesen Spiegel, jetzt bin ich der Erwachsene und das Kind, ich schaue auf das Kind runter, in Anführungsstriche, und irgendwann bin ich der alte Erwachsene, der klein da sitzt und das Kind schaut runter. Welche Behandlung möchte ich denn erleben? Na, also es ist ja immer so ein Hin und Her, ein Ping-Pong. Was erwarte ich, was gebe ich in die Welt und was kommt zu mir zurück?
Allerdings. Aber noch einmal, weißt du, diese Idee, dass man nicht das Kind um Entschuldigung bitten darf und so weiter, weil die Erwachsenen sonst dann das Kind desorientieren und so weiter, das sind alle, noch einmal, das ist alles die alte Welt. Das ist noch die kriegerische Welt. Das gehört alles zu dieser scheußlichen und traurigen Bilanz. Weißt du? Und es ist Zeit für was Neues. Das Ding ist, Auge im Auge, das ist, weißt du, wirklich auf einer Augenhöhe, so sind unsere Kinder. Unsere Kinder diskriminieren nicht. Menschliche oder nichtmenschliche Tiere sind für sie gleich. Hautfarben, Augenfarben, Größe, Alter, Kinder sind für die Verschiedenartigkeit gemacht, weißt du? Und mit der Idee, mit der unglaublichen Idee, die Kinder haben, und das leben sie uns vor. Erstens die unglaubliche Offenheit, also sie gehen auf andere zu, ungeachtet aller Ismen dieser Welt, Rassismus, Sexismus, Spezizismus, Ageismus und Genderismus und so weiter, kennen sie alles nicht. Und sie leben uns das vor, weil sie gehen auf die anderen zu und suchen die Verschiedenartigkeit als gegenseitige Bereicherung. Was kannst du, was kann ich, was kann sie, was können wir zusammen, das wir alleine nicht erreichen könnten? So sind die Kinder, sind Teamplayers, weißt du? Und noch dazu haben sie zwei Grundeigenschaften, von denen wir auch einiges lernen könnten. Nämlich, sie gehen in die weite Welt hinaus mit einer Urüberzeugung, nämlich ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und das ist eben nicht das Vergleichen, was du vorher erwähnt hast, was ja eine Erfindung von Kategorien ist. Ab dem Moment, wo die patriarchalische Weltordnung erfunden haben, Kategorien überhaupt erfunden haben, hat es Vergleichen gegeben, weißt du? Und hat es auch Diskriminierungen gegeben, oder? Männer dominieren Frauen, Erwachsene dominieren Kinder, Menschen dominieren Tiere, Weiße dominieren nicht Weiße und so weiter und so fort. Ja? Dazu brauchst du Kategorien, sonst kannst du nichts vergleichen. Und Kinder kennen keine Kategorien, weißt du, und leben uns vor, ich vergleiche mich nicht mit anderen, ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter, ich bin die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und eine zweite Grundeigenschaft haben sie, wenn sie in diese weite Welt hinausgehen, schon so gepolt. Sie gehen in die weite Welt hinaus mit dem tiefen Gefühl, die Welt verändert mich und ich verändere die Welt. Was ja ein wunderbares Gefühl ist, das wir verlieren, indem wir das Gefühl haben, egal was ich tue, verändert sich gar nichts. Weißt du? Die Kinder haben zu Recht dieses Gefühl nicht. Sie haben sehr wohl das Gefühl, dass sie durch ihre Begeisterung die Welt verändern. Und das tun sie auch. Ich erzähle in all meinen Büchern lauter Geschichten von Kindern, die die Welt dadurch verändern, dass sie so in der Begeisterung sind, dass sie das Beste aus den Gegenüber, also dem Menschen gegenüber herausholen und zum Vorschein bringen, weil sie das auch sehen und anerkennen. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie so viel über die unbegrenzten Potenziale der Menschen, über die Relevanz unserer Prozesse, über die Superkraft der Begeisterung und des Vertrauens gelernt, als seitdem ich Kinder beobachte. Und nicht von der Idee aus, wie kann ich diese Kinder erziehen, sondern was habe ich alles von ihnen zu lernen? Unglaublich.
Ja, da kann man viel beobachten. Ja, und du bist ja Initiator der Bewegung Ökologie der Kindheit geworden. Was genau stellen wir uns denn jetzt darunter vor?
Ökologie der Kindheit ist einfach, ich glaube nicht an Kategorien, so glaube ich auch nicht an Kindheit, aber man muss doch Begrifflichkeiten verwenden, um sich zu verständigen in unserer Weltordnung noch, solange das notwendig ist. Also die Ökologie der Kindheit ist einfach die Beschreibung, die wir gefunden haben für diese Neuhaltung des Vertrauens. Und es gibt viele Leute, die in diese Richtung laufen. Es gibt viele Menschen, die davon berührt sind. Es gibt viele Menschen, die diese ganze Landschaft neu beleuchten wollen. Und die sind dann Teil dieser Bewegung Ökologie der Kindheit. Aber Ökologie der Kindheit ist einfach die Beschreibung der neuen Haltung.
Die Bündelung von all dem, was du jetzt in diesem Interview eigentlich auch so rübergebracht hast. Verstehe ich das richtig?
Verstehst richtig.
Super. Ach, wunderbar. Ja, das sind alles ganz, ganz wertvolle, tolle Impulse. Und ich möchte gerne noch in einen praktischen Teil gehen, bevor wir dann so langsam zum Ende sogar schon kommen. Aber da sind wir noch nicht. Ich habe so einen kleinen, ja, das ist ein bisschen wie ein Witz aufgebaut. Den lese ich gleich mal vor. Und das ist meine Überleitung zu ein paar praktischen Übungen, zu die ich dich einladen möchte und auch die HörerInnen dabei mitzumachen. Ich habe die Übung so ausgewählt, dass sie nochmal auch als Erwachsener die Chance haben, Verbindung zum inneren Kind zu knüpfen, um uns als Erwachsener mit dem Kind zu verbinden. Dann auch nochmal uns zu loben für das, was wir können und nicht immer nur zu tadeln und so weiter. Ich sage dann noch was dazu. Der kleine Text ist von der kleinen Erna, die zu ihrer Freundin sagt: Ich muss noch Hausaufgaben machen, eine Stunde am Klavier üben und mein Zimmer aufräumen. Ich komme dann in 10 Minuten raus zum Spielen. Ich finde das schon eine tolle Rechnung, ne? Also ich muss noch Hausaufgaben machen, eine Stunde am Klavier üben, mein Zimmer aufräumen, aber in 10 Minuten komme ich raus zum Spielen. Das zeigt doch wieder auch mal den Stellenwert des Spielens, oder? Ja, dazu möchte ich jetzt halt zum Spielen, nämlich zu Lach-Yoga-Übungen einladen. Wobei die erste Übung von dem Yorgos Kanakakis ist, also es ist keine ausgesprochene Lach-Yoga-Übung, ich habe sie bloß dazu eingebunden, weil ich sie einfach so liebe. Das ist die Heli-Vigaisa-Umarmung. Das ist eine Umarmung, wo der Yorgos Kanakakis sagt, wir haben die Möglichkeit, als Erwachsener nochmal unser inneres Kind zu nähren, lieb zu haben, das Kind, was Verletzungen erlebt hat und wo wir auch als Erwachsener nochmal was Heilsames für tun können. Das bedeutet, dass wir die rechte Hand auf unser Herz legen, die linke Hand auf die rechte Schulter. Da haben wir die Verbindung inneres Kind Erwachsener. Heli wie Geißer heißt es, He für Herz, Li für Liebe, Wie für Wiegen, Gaia für die Erde, S für Sprechen und A für die Augen, also für das Sehen. So haben wir uns sozusagen selber im Arm. Und da können wir uns ganz sanft hin und her wiegen. Ah, dabei gut atmen. Das Wiegen hat ja auch sehr beruhigende Wirkung. Kinder werden gewogen, wir wiegen sie im Arm. Und so können wir uns selber wiegen. Das ist ja sowieso eine ganz wertvolle Erkenntnis. Das Wesentliche, das können, müssen, dürfen wir uns selber geben. Und können so nochmal heil werden. Und wenn wir uns so drehen, dann kommt, vielleicht merkt ihr das, da kommt der Mund so langsam Richtung Schulter, wenn wir diese Drehung ein bisschen verstärken. Und da kann man sich selber nochmal auf die Hand oder auf die Schulter ein Küsschen drücken und sagen, ich hab mich lieb, ich hab mich lieb, ich hab mich lieb. Und um es zu ergänzen, was wir ja vorhin von dir gehört haben, ich hab mich lieb, so wie ich bin. Finde ich jetzt noch eine schöne Ergänzung. Das habe ich bis jetzt so noch nicht gemacht. Nehme ich gerne als Ergänzung auf. Ich hab mich lieb, so wie ich bin. Ich hab mich lieb, so wie ich bin. Und immer wieder gut atmen und seufzen. Ja, diese Heli wie Geißer-Umarmung liebe ich sehr. Da kann man immer wieder drauf zurückgreifen. Dann das Loben, das kommt bei vielen Erwachsenen viel zu kurz. Ich erlebe immer wieder, dass das Tadeln groß im Kurs ist. Und bei Seminaren oder im Lachclub erlebe ich es, wie die Menschen das wirklich wie Schwämme aufsaugen und sagen, boah, Lob, wann bekomme ich denn Lob? Es gibt verschiedenes Lob. Unser klassisches Loben, da klatschen wir in die Hände und sagen, sehr gut, sehr gut. Und den Daumen hoch, yeah, sehr gut, sehr gut, yeah. Oder die Arme nach oben werfen für ein Ja, sehr gut, sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut, ja. Oder wir strecken einen Arm nach vorne mit dem Daumen hoch, gut, den nächsten Daumen, sehr gut. Und dann wunderbar. Dies wunderbar können wir einmal zu uns selber sagen oder auch andere loben. Ich finde immer beide Richtungen wichtig. Auch andere loben und sich selber loben. Gut, sehr gut, wunderbar. Oder wir strecken die Arme nacheinander vor. Wieder alles. Dann eine Hand auf die eine Schulter, die andere Hand auf die andere Schulter, dass die Arme überkreuzt sind. Richtig gemacht und können es auf die Schulter klopfen. Ne? Nach vorne strecken, wieder alles, Schultern, richtig gemacht. Da haben wir zwar wieder das Falsch und Richtig drin, aber man darf sich ja auch mal loben für das, was man getan hat und mit sich selbst zufrieden sein und nicht immer nur an sich rumnölen und rumhadern. Ganz wichtige Übung beim Lach-Yoga und überhaupt im Leben finde ich, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen, dass wir über uns selber mal lachen können. Dazu nehmen wir den rechten Finger, das ist der Lachfinger, den Zeigefinger, den tippen wir auf das Brustbein und lachen mal über uns selber. Ach, ganz wichtig, uns selber nicht so allzu ernst zu nehmen. Ja, das Fehlerlachen, wir haben ganz viel vorhin über die Fehler gesprochen. Die Übung liebe ich auch sehr, dass wir einmal die rechte Hand wie eine Schale öffnen, das sind meine Fehler, die andere Hand öffnen, das sind deine Fehler. Dann nehmen wir die eine Hand auf den Kopf, ich lerne von meinen Fehlern, die andere Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern. Die Hände kreisen über dem Kopf und wir lachen. Ne? Noch einmal, die Hand als Schale, das sind meine Fehler, andere Hand, das sind deine Fehler, Hand auf den Kopf, ich lerne von meinen Fehlern, andere Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern, Hände kreisen über dem Kopf. Spielerischer Umgang mit den Fehlern, den sogenannten Fehlern. Ja, und dann immer dieses, ach, ich weiß nichts, ich kann nichts, ne, auch dieses Hadern. Auch da ein bisschen mit Spielen, um den Kopf dann wieder frei zu bekommen und zu erkennen, Mensch, ich kann ja vielleicht doch viel mehr, als ich erst gedacht habe. Wieder eine Hand ausstrecken, ich kann nichts. Die andere ausstrecken, ich kann überhaupt nichts. Und dann die Arme nach oben werfen und hochspringen, voller Begeisterung. Aber ich kann alles. Ich kann nichts, ich kann überhaupt nichts, aber ich kann alles. Den Glauben an sich selbst nicht verlieren.
Ja, und das bestärkende Ja, immer wieder auch ein starkes Ja in sich zu spüren. Da trommeln wir mit den Fäusten auf dem Brustbein, ho, dann gehen dabei die Arme nach oben, ho, die Finger zur Decke strecken und dann sausen gleichzeitig die Arme nach unten. Ein Knie geht Richtung Arme hoch, die Hände werden zu kleinen Fäusten und wir sagen Ja. Also Fäuste, Arme sausen runter, ein Knie hochziehen, Ja. Wir fangen nochmal mit dem Trommeln an auf dem Brustbein. Oh, Arme gehen nach oben. Oh, und dann, ja. Ah, ja, eine kleine Reise mit den Lach-Yoga-Übungen durch ein paar Punkte, die wir ebenso im Gespräch hatten. Wie ging es dir damit, André?
Mit den Übungen?
Ja.
Ich mache keine Gruppenübungen.
Ah. Ah, auch interessant.
Höre
Ja.
zu, ich höre zu, ich stelle mir das vor. Ich mache
Ja,
nicht mit, aber ich stelle mir das vor und danke.
bitte. Das ist auch interessant. Also solche Übungen machst du per se gar nicht mit.
Ja.
Ah, interessant. Auch nicht mal so zum Ausprobieren, wie das dann so für dich sich anfühlt oder so?
Nee. Brauche ich nicht. Und viele Kinder wollen das auch nicht, weißt du? Sie nehmen zur Kenntnis, dass du das machst. Sie werden es wahrscheinlich dann in ihrer Ecke, in ihrem Zimmer irgendwann dann teilweise oder ganz probieren und so weiter.
Ja.
Aber an Ort und Stelle wollen sie das nicht. Und so bin ich.
Ja, ist auch nochmal ein interessanter Gedanke, ne? Weil wir beim Lach-Yoga immer davon ausgehen, dass auch gerade die Kinder da gerne mitmachen, weil sie eben gern spielen, auch Rollenspiele und sowas ja lieben, dass sie dann da so mit reingehen. Aber es kann eben durchaus auch Kinder geben, die das eben nicht so machen, ne? Genau, dass man nicht diese Erwartungshaltung hat, dass es per se so sein muss, ne? Ja, ist nochmal gut zu hören. Ja, weil das ist ja oft auch so eine Frustration, das kenne ich auch so von Lachkollegen, Kolleginnen, dass man denkt, Mensch, wir kommen doch mit was Schönem, das macht doch Spaß, ne? Und dann müssten doch eigentlich alle dann gleich so mitmachen. Nee, es gibt unterschiedliche Haltungen, die das eben auch erstmal erschweren oder nicht möglich machen oder auch gar nicht gewollt ist, ne?
Und oder jemand hat einen anderen Zugang, jemand hat eine andere Entwicklung, jemand möchte das auf eine andere Weise angehen. Das bedeutet nicht, dass er oder sie das nicht schätzt, bedeutet nicht, dass der oder da kritisch ist oder das nicht mag. Es ist einfach eine andere Herangehensweise und die ist auch vollgültig.
Ja, genau. Ja, immer wieder den Blick weiten, ne? Ja, ich habe gerne am Ende meines Podcasts die Frage, was bedeutet für dich persönlich Lachen, Witz und Humor? Magst du da was zu sagen?
Das ist schon immer Selbstverständlichkeit gewesen in meinem Leben. Die Leute um mich herum haben so viel Humor. Also das muss ich sagen und so. Und mal trocken, mal herzhaft, mal. Also ich merke, dass je größer die Genialität eines Menschen, umso dümmer die Witze, die er oder sie macht. Und vor allem wirklich alle Größen, denen ich begegnet bin in meinem Leben, spielen mit Wörtern. Weißt du, kehren sie um, nutzen sie auf lustige Weise und so weiter. Und ich glaube, das sagt etwas aus. Das sagt etwas aus. Und wir lachen viel. Meine Kinder lachen viel. Und wir weinen auch viel. Und beides ist immer wahrhaftig. Und das ist das Wichtige hier. Und ich habe schon immer Witze geliebt. Ich habe es schon immer gemocht, Witze zu erzählen und zu sehen, wie die Leute sich dabei krumm lachen. Ich habe immer gemocht, richtige Stand-up-Sessions zu erfinden und zu machen oder solche zu imitieren und gerade die Wortwahl und so weiter von anderen Humoristen übernehmen und so weiter. Also in meinem Leben war das immer sehr wichtig und ich bin froh, dass es auch im Leben meiner Kinder so wichtig ist und dass sie selbst so humorvoll sind, Menschenskinder. Vielen Dank. Und schlussendlich stelle ich fest, dass das alle Kinder sind. Kinder sind so humorvoll.
Ja, schön, das hört sich sehr gut an. Das macht Freude beim Zuhören. Ach,
Genau.
super. Ja, ich habe noch eine Frage, aber da kann ich mir schon denken, fast was du sagst. Aber deshalb frage ich halt, damit ich sehe, was du wirklich dazu sagst. Was ist noch vielleicht? Ich meine, du hast ja ganz viele in Anführungsstriche Botschaften, ne? Du bist der Botschafter, jetzt schon so gesagt. Gibt es noch irgendwas, was du auf deiner Zungenspitze als Botschaft hast, die du noch loswerden möchtest?
Dass unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen.
Ja, schön. Ja, die dürfen sich frei entwickeln und wir dürfen dabei zugucken, ne?
Ja, und ob sie sich frei entwickeln oder nicht, hängt schlussendlich davon ab, wie wir sie sehen. Aber nach all den Informationen, die wir dank deiner Einladung haben jetzt teilen können, bin ich guter Dinge.
Ja, auf jeden Fall dürfen wir damit wieder einen Beitrag dazu leisten. Das freut mich auch sehr. Da bin ich auch ganz glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Das finde ich ganz, ganz schön, dass wir das jetzt auch gemeinsam nochmal so in die Welt bringen dürfen.
Danke dir auch. Und danke euch, Anne.
Ja, ich habe zum Schluss immer, geht ja hier auch ums Lachen, dass ich immer gerne noch eine Runde lache. Ich lade die HörerInnen dazu ein. Und wenn du magst, kannst du mit einstimmen. Du musst natürlich nicht. Aber es ist immer mein Abschluss. Also ich lache noch mal eine kleine Runde und wer mitlachen mag, der kann gerne mitlachen. Ach ja. Ja, lieber André, ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mir auch. Bis bald.
Bis
Vielen Dank.
bald. Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.